Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Carsten Klode. Ich bin Chefvolkswirt bei MM Warburg & Co. und verantwortlich auch hier für die Vermögensverwaltung in der Bank.
In der Corona-Krise scheint ja zu gelten, was gestern noch undenkbar schien, ist heute schon das alternativlose Mittel der Wahl. Schulschließungen, Ausgangsbeschränkungen, Kontaktverbote. Die nächste Volkswirtschaft wird heruntergefahren wie ein Kernkraftwerk, um die Kernschmelze zu verhindern. Herr Klode, Sie waren einer der ersten Fachleute bei uns im Programm, die unverblümt formuliert hatten, die Börse hat die Folgen der Corona-Krise unterschätzt. Das war Ende Februar, also vor 4 Wochen. Wie lautet Ihre Einschätzung heute?
Ja, wie lautet die Einschätzung heute? Ich glaube, die Börse hat natürlich mittlerweile schon besser erkannt, was da auf sie und auf uns alle zukommt. Wir haben ja mittlerweile doch deutliche Kursverluste hinter uns. Aber ich glaube, das ist die schlechte Nachricht, so ganz absehbar und so ganz darauf eingestellt, was zumindest noch kommen kann, hat sich die Börse vermutlich noch nicht. Also ich glaube noch nicht wirklich, dass wir hier ganz am Ende des Kursrutsches schon angekommen sind.
Also ganz klare Aussage. Ich schaue noch mal ganz kurz zurück. Da sprachen Sie von einem Angebots- und Nachfrageschock. Da ging es um das Thema China. Jetzt 4 Wochen später, Situation ganz anders aus. Die Weltkonjunktur wird irgendwo abgestellt. Dafür gab es ja noch keine Blaupause. Wie sieht Ihr Szenario aus?
Ja, also der Angebots- und Nachfrageschock, den wir damals für China konstatiert haben, der zieht jetzt genauso Kreise wie das gesamte Virus. Also es ist mittlerweile ja fast jede Volkswirtschaft, jedes Land betroffen. Eine mehr, andere weniger. Aber ich sag mal, letztendlich muss man davon ausgehen, dass das natürlich auch weitere Kreise ziehen wird. Wir haben neben diesen beiden Themen, Angebots- und Nachfrageschock, noch 2 weitere Dinge hinzubekommen. Das eine ist eine Art Liquiditätsschock. Das heißt also, an den Märkten grassiert die Sorge davor, dass diese ganze wirtschaftliche Malaise sich zu einer Finanzmarktkrise ausbreiten könnte, so wie wir das 2008, 2009 gehabt haben. Das war insbesondere ja in der vergangenen Woche zu sehen, als man festgestellt hat, dass so doch, ich sag mal, das Funktionieren der Märkte, vielleicht nicht am Aktien, aber wenn man sich die Kreditmärkte anschaut, die Märkte für die Unternehmensanleihen, zum Teil für Staatsanleihen, nicht mehr richtig gut funktioniert haben, dass wir eigentlich einen wahnsinnigen Druck haben, dass alle Anleger in Liquidität wollen und überhaupt gar keine, in Anführungszeichen, normalen Assets mehr halten wollen. Und der vierte Punkt ist es, und der zweite, der dazugekommen ist im Vergleich zu 4 Wochen, ist eben auch noch der Ölpreisschock, den wir erlebt haben vor 14 Tagen, als quasi Russland und Saudi-Arabien sich da nicht einigen konnten und der Ölpreis dann dementsprechend auch noch kollabiert ist. Also insofern ist es ein ganz, ganz vielschichtige Probleme, mit denen die Weltwirtschaft insgesamt zu kämpfen hat. Und ja, dafür gibt es in dieser Form natürlich überhaupt keine Blaupause.
Finanzkrise, da gab es eine Blaupause, das hatten wir, das hat nicht nur ein blaues Auge gegeben, das hat uns fast das Genick gebrochen. Sie sagten jetzt, die Märkte befürchten, dass es eine erneute Krise geben könnte. Wie sehen Sie die Situation?
Die Furcht ist definitiv da und spürbar. Auf der anderen Seite, und das hat ja auch die Finanzkrise 2008, 2009 gezeigt, die Notenbanken verfügen über ein nahezu unbegrenztes Reservoir an Möglichkeiten. Und das wird dann häufig von Anlegern auch unterschätzt. Also ich habe jetzt in der vergangenen Woche auch häufig gehört, na, sind die Notenbanken jetzt nicht langsam eigentlich mit ihrem Latein am Ende? Die Zinsen sind bei Null angelangt. Es wird alles gekauft, was nicht nied- und nagelfest ist, aber es scheint ja nicht zu helfen. Also da, glaube ich, kann man schon auch Hoffnungen drin haben und Hoffnung setzen, dass die Notenbanken eben doch mit ihren umfangreichen Möglichkeiten gerade auch die Finanzmärkte stabilisieren können. Wir haben vergangene Woche gesehen, dass eben die Europäische Zentralbank, ich sag mal, ihren Fehler der Vorwoche erkannt und wettgemacht hat, als man in der Woche zuvor eigentlich viel zu wenig getan hat und jetzt dann auch sicherlich unter dem Druck der Märkte nachgelegt hat mit diesem 750 Milliarden Programm, das auch so formuliert ist, dass es weiter ausgeweitet werden kann, einmal vom Umfang, auch von der zeitlichen Dimension her. Und wir erleben das heute auch gerade, dass auch die amerikanische Notenbank heute Mittag angekündigt hat, nochmal ihr Anleihenaufkaufprogramm auszuweiten. Auch das ist ja erst am vorvergangenen Wochenende ja ins Leben gerufen worden, hatte damals schon ein sehr großes Volumen. Das hat die Fed in einer Woche schon fast zur Hälfte ausgeschöpft. Und heute legt man nochmal wieder nach. Alles eben in dem Sinne, dass man hier den Märkten zeigen will, komm, wir tun alles, um zumindest dieses Thema mit der Finanzkrise und der Liquiditätsnot, um das Thema einzugrenzen.
Und kommt das an den Finanzmärkten oder erreicht man eher das Gegenteil, dass man sagt, oh, wenn die sowas machen müssen, dann muss es ja wirklich ganz eng kommen?
Ja, das ist genau, ich sag mal, immer das zweischneidige Schwert. Einerseits ist es natürlich gut, dass die Notenbanken reagieren, dass sie etwas tun können. Und man sieht es auch an den Reaktionen. Wenn dann diese Maßnahmen verkündet werden, wie heute Mittag, dann springen die Aktienmärkte und die Futures in Amerika erstmal doch deutlich nach oben, weil man doch wieder damit die Hoffnung verbindet, es wird alles nicht ganz so schlimm kommen. der anderen Seite, ein paar Minuten später, setzt dann natürlich schon irgendwo auch die Überlegung an, dass ich, okay, also wenn solche Maßnahmen notwendig sind, dann ist das natürlich auch tatsächlich ein Zeichen dafür, dass die Situation schon sehr dramatisch sein muss. Und das ist genau natürlich auch die Schwierigkeit für den Anleger, worauf setzt man jetzt? Also dadurch, dass es eben noch keine Blaupause für diese Situation gibt, zumindest wir haben ja alle so etwas noch gar nicht miterlebt, tut man sich natürlich auch immer schwer einzuschätzen, wie weit das Ganze gehen kann. Und ich sag mal, häufig ist es dann eben so, dass gerade in diesen Situationen eher, ich sag mal, das Gefühl dann die Oberhand behält und ich sag mal, man so zwischen Panik und Euphorie dann immer so ein bisschen hin und her gerissen ist. Also es ist quasi doch eine wahnsinnige Achterbahnfahrt, die Marktteilnehmer hier über sich ergehen lassen müssen im Moment.
In der jetzigen Situation ist ja auch Folgendes neu. Nicht nur die Konzerne bekommen Schlagseite, der Mittelstand bekommt Wirkungstreffer. Millionen von Solo-Selbstständigen, Gastronomen, Friseuren, Künstlern stehen vor dem Nichts und das so gut wie ohne Rücklagen. Diese Menschen haben Existenzangst. Wie will man denen jetzt wieder Mut machen? Mut machen, vielleicht wieder was zu kaufen, was über den täglichen Bedarf hinausgeht. Worauf ich hinaus will, Konsumverzicht und langfristige Kaufzurückhaltung sind doch wenig förderlich für einen Aufschwung, der dann vielleicht irgendwann kommen mag, hoffentlich.
Das ist genau das Problem. Man muss erstmal über diese Phase jetzt hinwegkommen und das ist gerade für die von Ihnen angesprochenen Unternehmen, Unternehmer sehr, sehr schwierig. Dafür hat natürlich jetzt auch die Notenbank Mittel parat gestellt und vor allen Dingen aber natürlich auch die Finanzpolitik. Wenn ich hier nach Deutschland schaue, die Maßnahmen, die der Finanz- und Wirtschaftsminister ja beide hier angekündigt haben, unbegrenzte Kredite zur Verfügung zu stellen, das ist ein Weg, der den Unternehmen hier und den Unternehmern Geld zur Verfügung stellen soll. Die Frage ist immer, geht das Ganze schnell genug? Kommt es wirklich dort auch an, wo diese Mittel gebraucht werden? Weil natürlich, ich sag mal, das Geld geht ja nicht direkt aus der Kasse des Finanzministeriums dann zu den Unternehmen, sondern man braucht meistens einen Intermediär, also eine Bank, die noch dazwischen gestellt ist. Es gibt aber eben die Hilfsprogramme der KfW und die sind auch anders ausgeprägt, als das in normalen Zeiten der Fall ist. Das heißt also, die KfW übernimmt hier die Ausfallrisiken fast komplett, also die Gefahr für die Hausbank im Falle eines Ausfalls hier auf den Forderungen sitzen zu bleiben und sich das mit der KfW zu teilen, ist deutlich geringer als in normalen Zeiten. Und dieses Geld kann eben auch nicht wie sonst üblich nur für Investitionen abgerufen werden, sondern ist quasi wie ein ganz normaler Betriebsmittelkredit, der dann in Anspruch genommen werden kann. Das hilft natürlich und das wird auch helfen. Aber wichtig ist natürlich, dass diese Mittel schnell fließen. Und dass den Unternehmern tatsächlich auch in dieser Krise schnell zur Seite gesprungen wird, weil es hilft da nichts, wenn die Gelder dann irgendwo nach 3-4 Monaten vielleicht bewilligt werden. Bis dahin wird das ein oder andere Unternehmen das sicherlich nicht so lange geschafft haben können.
Ich stelle jetzt mal ganz bewusst eine ganz brutale Frage. Wann traut sich jemand, eine Rechnung aufzumachen? Eine Rechnung, ob die Zahl der Toten einer beinahe schon gewöhnlichen Grippewelle es rechtfertigt, allein in Deutschland 80 Millionen Menschen einzusperren und hier eine Wirtschaft an die Wand zu fahren. Und die Frage muss gestellt werden, denn das Robert-Koch-Institut sagt, es kann 2 Jahre dauern, bis das Coronavirus bewältigt ist. Und es gibt ja auch die saisonale Grippe. Wir können doch diese Übung nicht regelmäßig machen.
Das stimmt. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon konstatieren, zumindest das, was die Virologen sagen. Ich bin selber auch kein Arzt, aber ich muss das ja so zur Kenntnis nehmen, wie sich die Fachleute dort äußern, dass eben dieses Virus deutlich gefährlicher ist. Einmal, was die Ansteckungszahlen insgesamt angeht, aber eben auch das, wer daran sterben kann. Und ich sag mal, natürlich muss man abwägen und sagen, kann man eine ganze Volkswirtschaft oder Deutschland ist nicht das einzige Land, das davon betroffen ist, kann man jetzt fast alle Volkswirtschaften weltweit jetzt in den Notstand schicken und wo nichts mehr produziert wird, ist es das wirklich wert? Auf der anderen Seite, wer will diese Entscheidung treffen und auch für sich selbst treffen? Letztendlich regiert da natürlich irgendwo die Angst. Jeder hat Angst, angesteckt zu werden, hat Angst, irgendwo vielleicht dann auch sein Leben zu verlieren. Und da muss die Politik natürlich auch versuchen, verantwortlich zu sein. Und dann ist es erstmal besser, den Versuch zu unternehmen, vielleicht über einige Wochen oder 2 oder 3 Monate den Stecker zu ziehen und die Wirtschaft zurückzufahren, um einfach zu schauen, wie entwickelt sich das Ganze weiter? Wie sind die Ansteckungszahlen? Wie viele Menschen sterben tatsächlich, um einfach auch Erfahrung zu sammeln? Denn das ist ja eigentlich das Prekäre an dieser Situation. Wir alle haben keine Erfahrung. Wir gucken jetzt nach China. Wir gucken vielleicht nach Südkorea, wo diese Eindämmungsmaßnahmen relativ gut funktioniert haben. Aber auch da in diesen Ländern besteht natürlich die Sorge, dass das Virus wieder auflebt und sich wieder stärker verbreitet, wenn diese Quarantänemaßnahmen gelockert werden. Und das ist genau natürlich das große Problem. Und ja, ich weiß es auch nicht, ob wir in der Lage sind, ich sag mal, immer quasi so eine Stop-and-Go-Wirtschaft jetzt hier zu etablieren, 2-3 Monate runterfahren, dann wieder anlaufen lassen und in dem Moment, wo sich das Virus wieder ausbreitet, wieder zu stoppen. Entscheiden, und ich glaube, das ist letztendlich der wichtigste Punkt. Wir müssen natürlich da irgendwo auf die Kreativität der Mediziner hoffen, dass irgendwann dann auch ein Medikament und ein Impfstoff bereitsteht, dass die Menschen eben keine Angst mehr haben, wieder ein normales Leben zu führen. Aber wie gesagt, solange es das nicht gibt, müssen wir uns an diese sehr schwierige Situation gewöhnen und die kann vermutlich viel länger dauern, als das anfangs alle angenommen haben.
Ja, können die Volkswirte vielleicht auch ein bisschen kreativ sein? So laienhaft gefragt, wir verzichten einfach alle auf Geldzahlungen, und zwar alle auf Geldzahlungen, solange dieser Shutdown anhält, also einen ganz großen Hauptschalter einfach mal umlegen, ein Notaus sozusagen, mein Vermieter kriegt kein Geld, weil ich kein Geld habe, der Vermieter muss nichts bezahlen, weil auch er keine Einnahmen hat und so weiter und so weiter. Ist sowas theoretisch, praktisch möglich?
Ja, das klingt ja so ein bisschen nach paradiesischen Zuständen. Ne? Also keiner muss mehr arbeiten und trotzdem ist unser Wohlstand nicht gefährdet und alles läuft weiter. Gut, das ist jetzt natürlich sehr überspitzt formuliert und ich weiß, was Sie meinen, dass das vielleicht für so eine gewisse Krisensituation gemacht werden kann. Vielleicht könnte das tatsächlich funktionieren für einen kurzen Zeitraum. Auf der anderen Seite, ich glaube einfach, und dafür sind wir alle Menschen, wir brauchen alle unsere Anreize, um bestimmte Dinge zu tun oder eben auch zu lassen. Und wenn das ganz so einfach wäre, wie Sie es geschildert hätten, dann wäre der Kapitalismus nicht eigentlich das erfolgreichere Wirtschaftssystem im Vergleich zum Kommunismus gewesen. Dann hätten die ganzen sozialistischen Staaten eigentlich Blütephasen erleben müssen. Das alles war nicht der Fall. Das heißt also, ich glaube schon, dass wir letztendlich doch auch marktwirtschaftliche Strukturen brauchen, damit unser System weiterlaufen kann. Wie gesagt, das mag für eine kurze Zeit funktionieren, aber wenn der Vermieter kein Geld mehr erhält, weil derjenige, der in der Wohnung lebt, kein Geld mehr hat, wo ist nachher der Anreiz da, dass letztendlich die Leute überhaupt noch, ich sag mal, versuchen, produktiv zu sein und wieder zur Arbeit zu gehen, wenn sich die Situation dann langsam anfängt, wieder zu normalisieren. Also da muss der Staat auch eingreifen und sagen, okay, also jeder Dritte muss jetzt in der Woche wieder zur Arbeit gehen, wenn sich das Ganze anfängt, wieder zu normalisieren. Das sind ja keine auch wirklich Dinge, die jetzt besonders vielversprechend sich für mich anhören.
Ich glaube, wenn man die Leute lang genug in Anführungszeichen einsperrt, die sind heilfroh, wenn sie dann wieder rausgehen können. Also da spreche ich letztendlich für mich und ich denke, jeden anderen geht es auch. Und auch das Thema bedingungsloses Grundeinkommen, das ist ja auch schon immer wieder diskutiert worden, man sagt, die Leute arbeiten dann überhaupt nicht mehr und es scheint dann doch wieder zu funktionieren. Herr Klude, was machen wir, Hand aufs Herz, Sie sind der Volkswirt, was schlagen Sie vor?
Ich schlage vor, dass wir diesen Weg, der sich jetzt hier abzeichnet, ich glaube, zu dem gibt es im Moment keine Alternative. Das heißt also, wir müssen durch diese Zeit hindurchgehen mit all ihren Schattenseiten. Also ich glaube, jedem sollte ganz klar bewusst sein, dass wir im Moment überhaupt nicht genau prognostizieren können, wie groß dieser wirtschaftliche Schaden auch ausfallen wird, der durch die ganzen Shutdown- und Quarantänemaßnahmen entstehen wird. Wir Volkswirte sind ja meistens auch nicht gut darin, ich sag mal, solche Krisen wirklich gut zu prognostizieren. Das war in der Finanzkrise nicht der Fall und ich denke, das wird jetzt auch ähnlich sein. Viele Schätzungen und Prognosen, die angestellt werden und da nehme ich mich und meine Kollegen auch gar nicht aus, die werden momentan eigentlich im Tagesrhythmus angepasst nach unten. Vielleicht ist die gute Nachricht, dass man in solchen Phasen dann auch häufig so ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Ich sag mal so, wie wir vielleicht vor 6 oder 8 Wochen alle noch optimistisch waren und gesagt haben, Mensch, also so gut wie es uns jetzt geht, so gut wird es uns immer gehen und eigentlich immer nur besser, ist jetzt vielleicht auch schon so langsam der Punkt erreicht, wo man auf der negativen Seite übertreibt. Das gilt auch gerade vielleicht für die Märkte. Auch wenn ich gesagt habe, ich bin noch nicht völlig davon überzeugt, dass wir hier schon den unteren Wendepunkt jetzt irgendwo erreicht haben. Aber das wird irgendwann kommen. Irgendwann wird die Verzweiflung und der Pessimismus so groß ausgeprägt sein. Und irgendwann in hoffentlich absehbarer Zeit wird es dann einen Impfstoff geben, wo die Menschen dann wieder rausgehen können und sich das Ganze normalisiert. Bis es aber soweit ist, muss man einfach sagen, werden wir mit dieser Zeit zurechtkommen müssen und leben müssen. Max Frisch hat mal gesagt, ich glaube zumindest, dass von ihm das Zitat kommt, eine Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Also vielleicht können wir auch alle aus dieser Katastrophe oder aus dieser Krise ja etwas lernen. Ich sag mal jetzt Homeoffice, all diese Dinge, die auch die Möglichkeit dafür bieten, dass wir über den technischen Fortschritt noch auch zukünftig kreativer werden, dass neue Geschäftsfelder, neue Geschäftsideen entstehen, neue Firmen auch dann tatsächlich aufmachen können und insofern unser Zusammenleben zukünftig vielleicht dann anders aussieht, nicht unbedingt schlechter und das zu weniger Wohlstand führt als das, was wir gewohnt sind. Aber ich sage mal, dieser Anpassungsprozess, den müssen wir erstmal durchleben und das wird vermutlich noch eine ganze Zeit dauern, bis wir diesen Anpassungsprozess dann hinter uns haben.
Lasst gemeinsam uns versuchen, dieser Krise den Beigeschmack der Katastrophe zu nehmen und die Chancen vielleicht irgendwo zu sehen. Carsten Klude ist Chefvolkswirt von MM Warburg. Dankeschön fürs Interview, Herr Klude.
Danke, Herr Groß. Bleiben Sie gesund.
Das wünsche ich Ihnen auch. Tschüss.
Dankeschön.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.